HR-Info. Himmel und Erde.
Heute mit Klaus Hofmeister und einer Feiertagsausgabe von HR-Info Himmel und Erde. Die Sprache ist eine Waffe, haltet sie scharf, hat Kurt Tucholsky gesagt. Und er hat gemeint, die Sprache verfehlt ihre Wirkung nicht. Ja, in der Tat, Worte können verletzen, aber sie sind zugleich das wichtigste Mittel zur Verständigung. Pfingsten, das ist kirchlich gesehen das Fest des Heiligen Geistes, der dafür sorgt, dass sich Menschen verstehen, selbst wenn sie verschiedene Sprachen sprechen. Das Wunder der Sprache und das Wunder der Verständigung, das ist deshalb mein kleines Feiertagsthema an diesem Pfingstmontag. Unter anderem klären wir heute, wie wir dafür sorgen, dass die Sprache nicht ihre Wirkung verfehlt und wie wir zu einer wertschätzenden Sprache finden. Doch am Anfang gehen wir erstmal 2000 Jahre zurück zum ersten Pfingstfest damals in Jerusalem. In den christlichen Kirchen wird ja heute an ein Sprachenwunder erinnert, damals beim ersten Pfingstfest, von dem die christliche Bibel berichtet. Da kommt es ja plötzlich dazu, dass die Jünger Jesu von wildfremden Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Ländern kamen, verstanden werden. Was da eigentlich genau passiert ist, das will ich von meinem Kollegen Lothar Bauerochse wissen. Lothar, was ist damals laut dem Bericht der Bibel eigentlich genau geschehen?
Ja, wir kommen ja in dem biblischen Bericht vom Himmelfahrtstag her. Das heißt, Jesus war weg und er hat im Grunde seine Jüngerinnen und Jünger alleine zurückgelassen. Das war dann auch ein ziemlich verschreckter Haufen, die sich ins Haus zurückgezogen haben, versteckt, eigentlich sehr ängstlich. Und dann heißt es in der biblischen Erzählung, dass die Geistkraft Gottes zu ihnen kam. Und diese Kraft, die hat sie dann im Grunde beflügelt. Sie kriegten wieder Mut, sie trauten sich nach draußen und eben sie fingen an zu reden, sie fingen an zu predigen. Und das ist eigentlich schon der erste Teil des Wunders, dass die Jünger wieder sprachfähig wurden. Und weil es ein großes Fest gerade war in Jerusalem, waren eben viele fremde Menschen in der Stadt. Und von denen heißt es, dass die Jünger alle verstehen konnten. Ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache. Und damit ist die Pfingstgeschichte gleichsam das Gegenbild zu einer anderen biblischen Geschichte, nämlich der Geschichte vom Turmbau zu Babel. Wer sich erinnert, da wollten die Menschen ja einen Turm bauen. Bis zum Himmel wollten Gott nahe sein. Dieser Turm krachte ein und die Menschen zerstreuen sich in alle Welt und es entsteht eine große Sprachverwirrung. Keiner versteht den anderen mehr. In der Pfingstgeschichte wird das gleichsam wieder aufgehoben.
Liefert die Bibel denn eine Erklärung, wodurch diese Verständigung möglich war?
Nein, es bleibt im Grunde ein Wunder. In der Bibel ist es eben die Geistkraft Gottes, die das ermöglicht, die sowohl die einen ermutigt, aus ihrer Angst herauszukommen und die den anderen das Verständnis ermöglicht. Die Bibel macht sich gar keine Gedanken darüber, wie das plötzlich möglich war. Und die Pfingstgeschichte sagt, wo Menschen eigentlich sich von dieser Geistkraft packen lassen, da ist Verständigung möglich, auch über Sprachgrenzen hinweg.
Also ein Sprachenwunder der Verständigung. Welche Bedeutung hat denn die Sprache hier?
Ja, ich habe es gerade ja gesagt, es geht gar nicht ums Vokabellernen oder das Pauken einer fremden Sprache. Es ist vielleicht gar nicht so sehr ein Sprachwunder, sondern eher ein Verständigungswunder. Wir kennen das ja umgekehrt auch. Da reden Menschen die gleiche Sprache, aber sie verstehen sich nicht oder verstehen sich nicht mehr, können sich nicht verständlich machen. In jedem Konflikt, in jedem Streit erleben wir das ja. Und umgekehrt sagt die Bibel, es ist was ganz Wunderbares, wenn Menschen sich verständigen können. Wenn sie einerseits die Kraft und den Mut finden, Dinge zu sagen und wenn sie dann eben Gehör und Verständnis finden. Manchmal erleben wir das ja sogar mit Menschen, die eine andere Sprache sprechen, also im Urlaub oder auf Reisen. Da kann man sich nur radebrechend mit ein paar wenigen Worten ausdrücken und trotzdem entsteht vielleicht sowas wie Verständnis und da freuen wir uns immer alle drüber. Was die Pfingstgeschichte eigentlich will, ist so der Aufruf an die Menschen, sich diesem Geist der Verständigung zu öffnen, den Blick zu weiten für den anderen Menschen, auch für die Fremden, nicht wie beim Turmbau zu Babel, darauf bedacht zu sein, engstirnig möglichst hoch hinauszukommen. Das führt meist zu Verwirrung und Missverständnissen, sondern eben dem Geist der Verständigung Platz einzuräumen. Manchmal kommt er ganz überraschend.
Also ein Wunder der Verständigung damals vor 2000 Jahren bei diesem ersten Pfingstfest, von dem die Bibel berichtet. Lothar Bauerochse hat das für uns mal ein bisschen entwirrt.
HR Info. Himmel und Erde.
Worten.
Wie kommunizieren wir richtig? Wie kommunizieren wir so, dass wir tatsächlich Verständnis schaffen? Das ist ja gerade in Zeiten von Fake News eine wichtige Frage, aber ohnehin eine Frage, die uns im Zwischenmenschlichen natürlich auch von morgens bis abends beschäftigt. Wie sorge ich dafür, dass das, was ich sagen will, auch beim anderen ankommt? Welche Werkzeuge gibt es da? Das will ich mit Jeanette Werner besprechen. Sie ist Kommunikationstrainerin in Frankfurt und sie sagt, es ist ganz wichtig, dass ich mich in die Menschen, mit denen ich kommuniziere, auch hineindenke, dass ich wertschätzend kommuniziere.
In der Praxis gilt dann doch der Spruch von Goethe, keiner versteht den anderen ganz, weil keiner beim selben Wort an genau dasselbe denkt, so sinngemäß. Also unser Gehirn denkt ja in Bildern und so sind halt oft die Bilder und Assoziationen in unseren Köpfen zu bestimmten Worten einfach unterschiedlich.
Was kann man denn tun, um empathisch und wertschätzend zu kommunizieren? Worauf käme es Ihnen da am ehesten an?
Ja, also bei den Gefühlen ist es wichtig, dass ich für die Gefühle, die ich jetzt benenne, auch die Verantwortung übernehme. Wir reden ganz oft miteinander in Pseudo-Gefühlen. Und wichtig wäre, dass ich also Gefühle verwende. Dann sage ich nicht, ich bin jetzt enttäuscht, sondern ich sage einfach, ich ärgere mich oder ich bin irritiert und ich möchte, dass du jetzt ausmachst. Damit würde ich die Verantwortung für meine Gefühle übernehmen und mein Sohn könnte es vielleicht leichter hören, als wenn ich mit Vorwürfen oder Pseudogefühlen arbeite.
Mhm. Pseudogefühle, sagen Sie. Aber es können doch auch Gefühle sein, dass man enttäuscht ist.
Ja, also die Gefühle darf man haben, aber sie sind halt in der Kommunikation nicht unbedingt hilfreich. Weil ich würde sagen, da beginnt so eine Art Negativschleife. Und wenn ich konstruktiv und klar meine Message rüberbringen möchte, dann wäre es gut, dass ich sage, ich bin irritiert oder ich wünsche mir Verlässlichkeit. Dann ist die Chance, dass die anderen uns zuhören und nicht eine Mauer hochziehen, deutlich höher.
Mhm. Ein Klassiker ist ja auch, das fällt ja wirklich jedem immer mal wieder ein, wenn er irgendetwas sieht, was einen immer wieder ärgert. Also die Spülmaschine zum Beispiel. Immer muss ich die Spülmaschine einräumen. Oder aber nie räumst du dein Zimmer auf. Was löst man damit bei anderen aus?
Ja, da kommt die eben angesprochene Mauer ins Spiel. Ja, wenn mir jemand mit so Verallgemeinerungen begegnet, dann habe ich in der Regel keine Lust mehr zu kooperieren. Und das Ziel wäre, dass ich meinen Punkt machen kann als Sprechender und die Leute mir bis zum Ende zuhören.
Und differenziert beschreiben, was wirklich ist, ohne in diese totalitären Vorwürfe zu gehen. Der Ton macht die Musik, sagen wir im Volksmund. Frau Werner, welche Rolle spielt der Ton tatsächlich?
Also ich finde, der Ton spielt eine sehr große Rolle. Was ich bemerke, dass in unserem Alltag, in der WhatsApp, ist eben kein Ton vorhanden. Und da wird es dann doppelt so schwer, weil wir eben so viele Missverständnisse auch in diesem Bereich auch haben.
Das heißt also, man sollte schon sich Zeit nehmen, auch ein bisschen Mühe darauf verwenden, tatsächlich auch nicht nur Fakten sich um die Ohren zu hauen, gerade bei diesen Kurznachrichten, sondern auch nochmal die Grußformel nicht zu vergessen oder solche Dinge. Worauf kommt es Ihnen da an?
Ja, oder zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, indirekt wird mir in der WhatsApp was gesagt, was mir sauer aufstößt, dann frage ich einfach nochmal freundlich nach, wie hast du denn das gemeint? Ansonsten geht es auch mir auch immer um Achtsamkeit, dass ich sozusagen, bevor ich was schreibe, vielleicht gerade nochmal überlege, bin ich gerade konstruktiv unterwegs, wenn Sie vom Ton reden, ne? Weil oft sind wir wütend und da wäre halt dann nicht so ein guter Zeitpunkt, das dann gleich zu erledigen. Man kann ja auch nochmal eine Nacht drüber schlafen.
Das sind die Geheimnisse der wertschätzenden Kommunikation. Ich glaube, ein breites Übungsfeld für uns alle. Die Kommunikationsforscherin und Kommunikationstrainerin aus Frankfurt, Jeanette Werner, hat uns ein bisschen sensibel gemacht für diesen Bereich. Vielen Dank dafür.
Ich danke Ihnen, Herr Hofmeister.
HR Info Himmel und Erde, heute am Pfingstfest über die Macht der Sprache und die Kraft der Verständigung. Wir sind ja nicht die einzigen im Tierreich, die sprechen, auch wenn wir immer sagen, Tiere können ja gar nicht sprechen. Aber was heißt bei Tieren schon sprechen, dass sie sich mit Lauten äußern und äußerst vielfältig kommunizieren? Das sehen wir ja schon bei unseren Haustieren Hund und Katze. Und sie haben ja noch mehr, sie haben die Körpersprache und einige können sogar Trompeten und noch vieles mehr. Michael Kaspari hat einmal herumgehört.
So begrüßen sich zum Beispiel die Elefanten. Wenn sie so tröten, heißt das nichts anderes als Gude, schön, dass du auch hier bist. Aber Elefanten reden noch anders miteinander. Sie können kilometerweit miteinander babbeln, ohne dass wir es hören. Sie stoßen ein so tiefes Brummen aus, dass unsere Ohren es gar nicht wahrnehmen können. Manchmal merken wir aber eine leichte Vibration. Und was brummen sich die weit entfernten Elefanten so zu? Botschaften dieser Art.
Hallo, ich stehe an Wasserloch 3, habe Zeit und Lust. Ist eine paarungswillige süße Elefantenkuh in der Nähe? Alles kann, nichts muss.
Auch die Affen können sowas wie eine Art Sprache. Wenn Gefahr im Anflug oder Böses im Anzug ist, dann stoßen sie Warnlaute aus. So unterschiedlich, dass die Gruppe weiß:
Obacht, da versteckt sich ein Leopard im Gras.
Oder:
Achtung, Achtung, rivalisierende Affenbande unterwegs.
Gleiches können auch die Amseln. Ein Gezwitscher bedeutet Gefahr von oben. Ein anderes: Vorsicht, Katze im Anmarsch. Sogar Fische sprechen miteinander, und zwar nicht blub, blub. Die Fische stoßen Laute aus, um Partner für die Paarung zu finden oder um ihr Revier zu verteidigen oder zur Orientierung. Allerdings so leise, dass wir nichts davon mitkriegen. Die bekannteste aller Unterwassersprachen ist wohl Walisch. Der Blauwal besitzt eine Schallenergie, die der eines startenden Space Shuttles nahekommt. Walforscher gehen davon aus, dass sich die Giganten der Meere mit Hilfe von Infraschall über mehrere hundert, wenn nicht sogar 1000 Kilometer verständigen können. Wale teilen sich mit:
Pass mal auf, mein Freund, das ist mein Revier, du kommst hier nicht rein.
Oder sie rufen ihre Walfamily zusammen:
Kinder, Oma, Opa, alle herkommen, hier ist ein großer Schwarm Wasserkrebse.
Und es gibt Tiere, die sprechen nicht nur miteinander, die lernen sogar unsere Menschensprache. Naja, eigentlich imitieren sie uns bloß, so wie Papageiendame Leonie.
Die Sprache der Tiere, unheimlich vielfältig und ein Bereich, in dem man auch staunen kann. Hier ist HR Info Himmel und Erde am Pfingstmontag, rund um die Macht der Worte und die Kraft der Verständigung. Und wir gehen jetzt wieder zurück zu uns Menschen. Wir kennen ja alle diese klassische Szene, die haben wir alle schon erlebt. Am Nachbartisch im Restaurant, da sitzt ein Paar und schweigt sich an, als hätten sie sich nichts zu sagen. Was macht eigentlich viele Paare so sprachlos und wie können sie wieder eine gemeinsame Sprache finden? Darüber habe ich mit der Paartherapeutin Celia M. Fatia gesprochen, denn sie hat eine Methode mitentwickelt, die Paare wieder ins Gespräch kommen lässt, das sogenannte Zwiegespräch. Frau Fatia, warum ist eine gemeinsame Sprache in einer Paarbeziehung so elementar wichtig?
Also Paare, am Anfang kriegt man das ja quasi so geschenkt, nicht? Wenn man verliebt ist, da sprudelt es ja nur so aus einem heraus. Das wird mit dem Alltag dann anders. Bei vielen Paaren ist es so, wenn die dann in die Therapie kommen, ist die Sprache schon versiegt, sagen wir mal. Oder es gibt dann schon so ganz bestimmte Hör- und Sprechgewohnheiten, Verhaltensgewohnheiten, die sich eingebürgert haben, über die Paare nur noch stolpern, sagen wir mal.
Sie haben zusammen mit Michael Lukas Möller eine Methode entwickelt, die Paare wieder ins Gespräch bringen soll, wenn das versiegt ist. Sie nennen das Zwiegespräch. Worauf kommt es Ihnen dabei an?
Also der Rahmen besteht aus einer Verabredung. Einmal die Woche, über 90 Minuten. Diese Zeit, die soll gleich verteilt sein. In, sagen wir mal, 10 oder 15 Minuten Schritten. Das heißt, einer beginnt, der andere hört zu in dieser Zeit, unterbricht nicht, sondern folgt dem Gehörten. Dann nach 10 oder 15 Minuten wechselt es und der bisher lang geschwiegen hat, kann jetzt sprechen. Diese Person kann dann auf das, was gehört wurde, eingehen, muss aber nicht. Ja, wenn ich diesen Rahmen so abstecke, wird ja vielleicht schon deutlich, dass das keinem gängigen Gesprächsmodell entspricht. Das heißt nicht, dass es einen Offenbarungszwang gibt, sondern jeder spricht von dem, was ihn beschäftigt und was ihn bewegt und was er teilen möchte. Da hat das Schweigen auch einen bedeutenden Platz. Und in normalen, konventionellen Gesprächen wird es als etwas empfunden, das mit Scham belegt ist, dass man etwas füllen müsste oder sowas. Sie sehen, dass das Zwiegespräch andere Vorgaben macht, um aus diesen normalen Gesprächsgewohnheiten herauszutreten und in ein wirkliches Hören hineinkommt, in ein anderes Sprechen hineinkommt, was persönlicher ist, tiefer sein kann, ja, und dass man auch aus diesen Schuldbezichtigungen und Vorwürfen herauskommt, aus diesem Ping-Pong, was ganz schnell entsteht.
Wenn man das jetzt jede Woche macht, bleibt es sicherlich nicht ohne Folgen, kann ich mir vorstellen. Was ist die Resonanz von Paaren, die diese Methode üben? Was erfahren die?
Das Sprechen am Stück, ohne unterbrochen zu werden, das ist etwas, was den meisten sehr gut tut. Und das andere ist zuzuhören, ohne etwas dazu sagen zu müssen, weil das in der Regel gleich zu einer großen Ruhe zwischen den beiden Menschen führt. Das andere ist, dass es regelmäßig stattfindet und dadurch auch ein Vertrauen gibt, dass man immer wieder einen Ort hat, wesentliche Dinge anzusprechen. Ein Paar nannte das auch mal eine Meditation zu zweit.
Die Macht der Worte und die Kraft der Verständigung, das ist mein kleines Feiertagsthema heute am Pfingstmontag hier bei HR Info Himmel und Erde. Man spricht ja gerne von seiner Muttersprache, weil man eben doch durch Sprache sehr tief geprägt wird. Und gerade wenn man einen Dialekt spricht, dann ist die Sprache ja auch eine ganz besondere emotionale Heimat, kann man schon sagen, im Klang und in den Worten. Und natürlich auch ein Medium der Verständigung über Heimat und in der Heimat. Vieles lässt sich auch im Dialekt viel deutlicher oder auch hintergründiger sagen. Das dürfte ja auch ein Grund dafür sein, dass es immer wieder Comedians gibt, die in ihren Programmen mit dem Dialekt auftreten. In Hessen ist es natürlich das Comedy-Duo Badesalz, das da stilprägend ist.
Das Sprechen von Dialekt ist vor allem Ausdruck verbaler Hilflosigkeit.
Nein, hier irrt der Humorarbeiter. Oder hat es damit zu tun, dass er auf der Bühne gerade eine möglichst große Fallhöhe für den nächsten Gag herstellen will?
Dialekte sind überflüssig, braucht kein Mensch, fertig.
Dialekte sind überflüssig?
Ja, natürlich.
Was sagst du, wenn in Hessen einer die Vorfahrt nimmt? Was sagst du dem?
Ha? Da rufe ich hinterher, holla Fremder, nicht so rustikal.
Sag mir, ich hole dich gleich aus einer Schrottkiste und hau dir so lange aufs Maul, bis du kein Zahnbürsten mehr brauchst. Verstehst du, ja?
Und schimpfen geht im Dialekt besonders gut. Dialekt unterstützt die bildhafte Sprache. Und die wird dann besonders gern genommen, wenn es um Figuren geht. Gerd und Henny von Badesalz arbeiten regelmäßig mit hessischen Typen, um ihre Gags zu kreieren. Spießbürger aller Couleur. Ein Verhalten sprachlich und darstellerisch so überzogen präsentieren, damit es offensichtlich wird. Das ist kritisch und lustig.
Natürlich reden auch Tiere im Dialekt. Ein hessischer Hund bellt ganz anders wie ein bayerischer. Ein hessischer Hund bellt. Ein bayerischer. Immer 40, 40, mach 40! So ein ganz anderer Klang. Hör dir doch nur mal an, wie sich ein hessisches Schaf freut, wenn der Schäfer kommt. Gute Schäfer, und wie geht's heute?
Wer eine Pointe mit Hilfe von Figuren und Dialekt aufbaut, signalisiert Heimatverbundenheit. Man spürt Wärme und Zusammenhalt und das gibt hohe Sympathiewerte. Nicht zuletzt deshalb, weil Dialektsprecher nicht unbedingt zu den Privilegierten der Gesellschaft gehören.
Und wieso sprichst du übrigens plötzlich so geschwollenes Hochdeutsch? Gibt's irgendwie einen Grund?
Du, mir ist nur urplötzlich bewusst geworden, dass das Sprechen von Dialekt vor allem eine zynische Ignoranz gegenüber der deutschen Sprache bedeutet.
Weißt du was? Im Augenblick kann ich zum ersten Mal was mit dem Griff ins Gehirngeschüsse anfangen.
Ja. Es wird mit Klischees gearbeitet und dadurch entlarvt man die Absurdität. Es geht derb zu. Man schaut den Menschen im wahrsten Sinne aufs Maul. Aber man erhebt sich sprachlich nicht über sie. Auch bei Badesalz ist Dialekt immer auch Anarchie. Unerlässlich für den guten Gag am Schluss die unerwartete Wendung. Denn da entsteht der Witz.
Schostakowitsch, glaub
ich. Nein, das ist er ganz sicher nicht. Das
doch,
ist,
das ist
nein. Schostakowitsch.
Nein, das ist...
Bitte beachten Sie bei Ihrem heutigen Einkauf auch die günstigen Angebote in unserer Fleischwarenabteilung. Die lange Odenhausener Barbenhöfner Odenwälder Dauerwurst für nur 3,36 Mark und den leckeren Tiroler Halbfettschinken heute 100 Gramm nur 2,27 Mark. Dankeschön und schönen Einkauf noch.
Das ist der Herr Wenzel aus dem Supermarkt.
Stimmt.
Christian Martje über Badesalz und warum Dialekt auch in der Comedy so gut kommt und auch zur Verständigung beiträgt. Sprache öffnet die Türen zur Verständigung und in die verschiedenen Kulturen. Das war damals beim ersten Pfingstfest in Jerusalem schon der Fall. Aber es ist auch der Fall, wenn jemand zweisprachig aufwächst. Denn der hat schon mal zwei offene Türen in verschiedene Kulturen. Aber kommt man da nicht durcheinander? Wie ist das, wenn man zwei Sprachen im Kopf und im Herzen hat? Meine Kollegin Susan Kades, die ist zweisprachig aufgewachsen. Ihre Eltern stammen beide aus Ägypten. Sie springt immer wieder, wie auch ihre Schwester, zwischen den beiden Sprachen Deutsch und Arabisch hin und her. Und ich habe sie gefragt, kannst du eigentlich beide Sprachen gleich gut?
Nee, ich spreche schon besser Deutsch. Wir haben ja
Ägyptisch gelernt im Prinzip, also den ägyptischen Dialekt, was ja alles auch aus dem Hocharabischen stammt. Aber wenn ich jetzt mit Menschen aus anderen arabischen Ländern spreche, dann ist es schon so, dass ich die nicht immer verstehe. Aber das Ägyptische, da kann ich kommunizieren, aber nicht ganz so gut wie Deutsch.
In welchen Situationen in deinem Leben wechselst du denn ins Ägyptische? Ist das nur zu Hause oder wenn die Eltern mal zu Besuch sind oder sowas? Oder wenn du fluchst oder gibt es so Situationen?
Also es kommt natürlich darauf an, mit wem ich spreche. Manchmal mit meiner Schwester, wir sprechen normalerweise Deutsch. Meine Eltern sprechen beides mit uns und oft ist es so, dass wenn sie Ägyptisch mit uns sprechen, dass wir auf Deutsch antworten, meine Schwester und ich. Oder wir machen so beides, so ein Satz halb Deutsch, halb Ägyptisch. Aber ich habe ja auch einige Freunde, die auch in Deutschland aufgewachsen sind und deren Eltern auch Ägypter sind. Und dann machen wir vielleicht manchmal Witze auf Arabisch. Es gibt nämlich zum Teil halt auch wirklich Ausdrücke, die super passend sind. Die gibt es nicht auf Deutsch, aber auf Arabisch und dann nutze ich das auch.
Man sagt ja immer auch, die Ägypter sind unheimlich humorvoll.
Das sind sie tatsächlich.
Unter den Arabern, glaube ich, die humorvollsten.
Die oder? Können sich auch gut über sich selber lustig machen und sie haben halt auch bestimmte Ausdrücke, nur mal so ein Beispiel, wenn man über jemanden spricht, der unheimlich sympathisch ist und der lustig ist und so, dann sagt man, der hat leichtes Blut. Wenn jemand unsympathisch ist und immer so ein bisschen so grimmig und so, dann sagt man, der hat schweres Blut. Und wenn jemand dreist ist oder irgendwie unverschämt oder, dann sagt man, hat gar kein Blut. Also so nur mal um so ein Gefühl zu geben, dass sowas kann man schlechter auf Deutsch ausdrücken und wenn ich dann jemanden vor mir habe, der das versteht, dann sage ich das auch.
Schön. Hast du denn irgendwelche Gefühlsqualitäten, die sich jetzt mit dem Arabischen oder mit dem Deutschen verbinden? Also fühlst du dich in der arabischen Sprache eher wie ein Kind, weil deine Eltern das mehr sprechen oder sowas? Ist Deutsch vielleicht die Erwachsenensprache oder irgendwie sowas? Also weißt du, so die Gefühle, die mit den einzelnen Sprachen verbunden sind, lassen die sich irgendwie identifizieren für dich?
Ja, ich bin eigentlich eher das Kind tatsächlich. Das passt sehr gut, weil ich dann auch mit meinen Eltern spreche, weil als Ehefrau spreche ich Deutsch tatsächlich. Und als Mutter, ich spreche mit meinen Kindern meistens, die sprechen auch nicht so gut leider die arabische Sprache, weil ich sie ihnen nicht wirklich beigebracht habe, weil mir Deutsch immer leichter fiel und weil ich mit meinem Mann auch nicht Arabisch sprechen kann. Somit sprechen die sehr gut Deutsch und nur so ein paar Worte. Was ich zum Beispiel gerne sage, ist Bess. Bess heißt, das reicht jetzt. Oder Kefeje. Genug jetzt sozusagen. Oder manchmal sage ich auch einfach nur Elbissi Jaketta, Lausa Machti. Also zieh bitte deine Jacke an. Oder oh, die Quayes, setz dich ordentlich hin oder sowas. Dann sage ich solche Sachen dann gerne mal auf Arabisch.
Super, Susan, das ist ein interessanter Einblick in eine zweisprachige Existenz und ich habe jetzt zum ersten Mal aus deinem Munde arabische Töne gehört. Das war spannend. Danke dir.
Sehr gerne.
Die Sprache und die Worte, sie sind unser Zugang zur Welt und auch zu den Kulturen und im Zwischenmenschlichen sind sie unter Umständen Waffen oder eben auch Heilmittel. Man kann mit Worten verletzen oder aufbauen, man kann sich missverstehen oder eben zum Verständnis beitragen. Aber mit Worten kann man auch wunderbar spielen.
Wir sitzen in den Vereinsräumen von Kassel Spielt. Auf dem Tisch liegen Karten mit den Buchstaben U, L, R und noch ein L. Meine beiden Mitspieler und ich müssen jetzt jeweils ein Wort finden, in dem möglichst viele dieser Buchstaben vorkommen. Anja Mann hat unser Sprachspiel ausgesucht. Auf ihr Signal hin beginnt die erste Runde.
Okay, dann drehe ich jetzt mal die Sanduhr um und los geht's.
Nach einer Minute heißt es:
Oh, Zeit ist rum.
Anja Mann liest als erste ihr Wort vor.
Ich habe brüllen.
Auf meinem Zettel steht Roller. Dann ist Nicolas Kesting, der dritte in unserer Runde, dran.
Ich habe Lurchleich.
Und mit den Wörtern, die wir gefunden haben, haben wir auch schon einen Buchstaben gerettet. Darum geht es nämlich in dem Spiel. Es heißt Spukstaben. Anja Mann erklärt das Spielprinzip.
Bei dem Spiel Spukstaben ist die Idee, dass Buchstaben geklaut werden und wir spielen alle zusammen und versuchen das zu verhindern, indem wir immer uns Wörter ausdenken, in denen dann diese Buchstaben enthalten sind.
Dadurch, dass wir die Buchstaben verwenden, retten wir sie. Mit einem Wort wie Lurchleich sind sogar alle Buchstaben vor uns auf dem Tisch abgedeckt. Nicolas Kesting sieht es als Herausforderung, Wörter zu finden, die so gut punkten. Generell mag er Sprachspiele.
Die Kreativität gefällt mir, dass man sich immer wieder neue Sachen überlegt. Ich bin auch ein sehr kreativer Mensch. Das gefällt mir einfach, das Gehirn so auf Trab zu halten.
Er hat einen Tipp, wie man seinen Wortschatz ausbauen kann. um dann bei Sprachspielen so richtig abzuräumen.
Also oftmals, wenn ich mir Dokumentationen anschaue und das Wort nicht kenne, dann google ich das sehr oft einfach auch, um meinen Wissensstand zu erweitern.
Das ist auch der Punkt, warum Anja Mann Sprachspiele toll findet.
Sie fördern die Kreativität, kann seinen Wortschatz erweitern, kann sich von seiner eigenen Idee irgendwie überraschen lassen.
In den Räumen des Kasseler Spielevereins stapeln sich um die 2000 Spiele in den Regalen. Da gibt es natürlich auch viele andere Spiele, die sich rund um Sprache drehen. Zum Beispiel Stadtland Flip oder Codenames. Aber zurück zu den Spukstaben. Nach der ersten Runde werden weitere Karten aufgedeckt. Neben dem U, L und R liegen nun auf dem Tisch M, B und Z. Mal schauen, welche Wörter wir finden, in denen möglichst viele dieser Buchstaben vorkommen.
Kassel spielt, das war Sina Philips. Und sie hat Spaß gehabt bei dem Spiel mit Worten. Das war's mit der Feiertagsausgabe am Pfingstmontag. HR Info, Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feiertag. Genießen Sie es.